Herzlich willkommen zum Praxis-Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Tina Jung und Wolfgang Ehmeyer. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Ja, und heute zu einem sehr, sehr relevanten Thema, nämlich ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich psychologische Denkfehler. Und Wolfgang ist eben heute auch unser Experte für dieses Thema, eben als Experte für strategische Finanzplanung. Und ich glaube, jeder hat schon was dazu im Kopf, wenn man über psychologische Denkfehler nachdenkt. Aber Wolfgang, was ist es überhaupt und wie oft machen wir diese Fehler überhaupt?
Hallo Tina, ich freue mich auf unseren Podcast. Um was geht's da? Da geht's eigentlich um so kognitive Verzerrungen. Das sind so Abkürzungen, die wir alle miteinander im Denken haben, die uns eben helfen, so im täglichen Leben sozusagen, aber manchmal führen die auch zu komplett falschen Schlüssen. Ja, und das kann jetzt da für Mediziner im täglichen Arbeiten problematisch sein und das kann natürlich auch für uns als Investoren, also wenn wir unser Geld anlegen, sozusagen sehr problematisch sein. Und die wollen wir sozusagen heute ein bisschen aufdecken. Grundsätzlich machen wir diese Denkfehler dauernd. Das ist etwas zutiefst Menschliches. Da kann man vielleicht sagen, wir sind da selber ein bisschen unser eigener Feind und da muss man einfach hinschauen.
Eigener Feind ist immer nicht so gut, ne? Genau. Aber gut, ja, ist ja öfters der Fall. Aber warum, ich meine, gerade in Bezug auf Investieren und Geld, warum, wenn man mal überlegt, ist ja einfach eigentlich was sehr, sehr Rationales oder sehr, sehr Sachliches, warum fällt uns gerade da das rationale Entscheiden so schwer?
Ist halt ein ganz wichtiges Thema und da fallen halt viele psychologische Dinge rein. Wir sind einfach grundsätzlich von Vorurteilen behaftet und haben so ein bisschen eine verzerrte Realitätsvorstellung. Und das liegt sehr oft, das werden wir dann sehen, wenn wir so die einzelnen Denkfehler ein bisschen durchgehen, das liegt einfach auch an unseren Lebenserfahrungen, die da hineinspielen.
Und kannst du uns jetzt gerade in Bezug auf die finanziellen Entscheidungen so einen Denkfehler mal als Beispiel beschreiben?
Ja, da haben wir gleich ein erstes gutes Beispiel. Das wäre die sogenannte Repräsentativitätsheuristik. Ganz kompliziertes Wort. Wenn Sie als Mediziner denkt, keine Ahnung, es kommt der Patient, junger Kerl, sportlicher Kerl, vielleicht muskulös und so weiter, in die Ordination oder ins Krankenhaus und sagt, der hat Schmerzen in der Brust oder so irgendwas in der Richtung. Da würde man vielleicht nur aufgrund von dem, was der repräsentiert, also sportlicher Kerl und so weiter, würde man wahrscheinlich eher daran denken, naja, der wird eine Muskelverspannung haben etc. Das heißt, da merkt sich schon ein bisschen, man macht vielleicht den nächsten Schritt dann nicht so entscheidend, dass man eigentlich in der Diagnose vielleicht auch Herzthemen vielleicht abfragen könnte oder so. Bei Investitionen ist das sehr ähnlich. Das kennen wir aus den Medien. Da gibt es also die Superstars, die man kennt. Wir kennen den Steve Jobs mit seinem schwarzen Rollkragenpullover von Apple und so weiter, der mit der lustigen runden Brille und mit den Tennisschuhen auf der Bühne einen guten Eindruck macht. Oder eine gewisse Ausbildung hat und keine Ahnung, auf einer tollen Uni studiert hat oder was auch immer. Und dann glaubt man vielleicht, wenn man investiert in ein Unternehmen oder so, naja, da gibt es eh so einen Steve Jobs-Typen, das wird dann schon so ähnlich erfolgreich sein wie Apple. Hat aber das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt, dieser erste Denkfehler, den wir da schon ein bisschen durchleuchten, zeigt eben so eine mentale Abkürzung, wie ich vorher vielleicht schon ein bisschen gesagt habe, wo man vielleicht jetzt da etwas aufgrund der ersten Repräsentation das beurteilt und gar nicht so auf die statistische Grundwahrscheinlichkeit schaut, auf die sogenannte Basisrate oder so. Also man orientiert sich irgendwie so am Bild im Kopf, den man hat. Das hat natürlich rational mit Dingen nichts zu tun. Und beim Investieren ist das extrem wichtig. Da müssen wir uns sehr wohl die konkreten Zahlen, die Marktsituation, Statistiken und so weiter anschauen, um eine richtige Entscheidung treffen zu können.
Ja, klingt logisch und doch irgendwie halt sehr, sehr irrational, ne?
Genau.
Vor allem. Mhm. Jetzt hast du mir vorher erzählt, der erste Eindruck,
Kannst du darauf nochmal eingehen? Also wie beeinflusst uns der erste Eindruck im Rahmen dessen?
Ja, ich habe es jetzt vielleicht mit dem Beispiel, war das eh schon so ein bisschen in die Richtung. Es gibt aber da einen konkreten anderen Denkfehler auch noch, den sogenannten Anker-Effekt. Der passt vielleicht genau auf diese Frage, die du gerade gestellt hast. Wenn man das jetzt wieder so ein bisschen auf das tägliche Leben der Mediziner in Bezug bringt, man hört vielleicht vom ersten Kollegen, der den Patienten schickt und übergibt und sagt, ja, ich schätze mal, keine Ahnung, das ist ja Gastritis oder so irgendwas in der Richtung. Mhm. So, erster Eindruck, das ist der Anker, der sich dann durchzieht und wahrscheinlich, bis man dann mit echten Diagnosen und so weiter durchdringt, was der wirklich hat, naja, der erste Anker schwingt aber trotzdem mit. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt, den wir uns beim Investieren anschauen müssen. Also gerade wenn man zum Beispiel Wertpapiere kauft. Ich habe das erste Mal einen Bezug zu einer Aktie, die steht irgendwo bei 200 Euro oder so irgendwas in der Richtung. Die steht heute bei 100 als Beispiel und dann denkt man sich vielleicht, 200 war die irgendwann einmal, das ist ein Schnäppchen. Ja. Obwohl man natürlich aufgrund der Analysen, aufgrund des fairen Werts dieser Aktie zum Beispiel irgendwo in der Richtung von 80, 75 Euro oder was ich unterwegs ist. Ja. Das heißt, nicht Schnäppchen, sondern eher noch überteuert. Aber dieser erste Anker, den schleppt man halt trotzdem mit. Und da müssen wir drauf achten.
Na, wirklich, wirklich spannend. Jetzt könnte man so die Aussage treffen, die jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ist, aber einfach wahrscheinlich zum Nachdenken anregt. Ärzte sind vielleicht überzeugt von ihrer Diagnose, oder? Investoren von ihrem Gespür. Ist das jetzt auch ein Denkfehler?
Du meinst, dass man sich möglicherweise selbst überschätzt?
Vielleicht.
Ja, sicher. Selbstüberschätzung ist auch ein Denkfehler. Das kennt ihr im medizinischen Bereich vielleicht von manchen Kollegen oder von euch selber auch, dass man sagt, ja, ich habe das schon drauf, ich kenne mich schon aus und man geht vielleicht über gewisse Fakten auch wieder drüber. Ja, unser Wachhund schon auch auf uns.
Der ist auch von sich selbst überzeugt.
Der ist auch möglicherweise auch ein bisschen Selbstüberschätzung, der kleine Mogli.
Mit genauso. Investoren.
Genau. Und bei Investoren ist das auch so. Also manche glauben und denkt an euch selber und das habe ich sicher auch schon in meinem oder anderen Bereich bei mir gesehen, dass man einfach glaubt, ja, ich weiß das halt ein bisschen besser und ich kann den Markt eh logisch schlagen. Ja, erstens mal schlagt man den Markt nicht so oft und das ist nicht so einfach, also es ist eher selten und trotzdem auch hier wieder nicht überschätzen, sondern einfach wirklich auf die Fakten gehen.
Und was ist mit dem Gedanken, na jetzt muss doch irgendwann mal das Gegenteil passieren?
Ja, das ist auch ein Denkfehler, der sehr bekannt ist in der Literatur, das ist der sogenannte Spielerfehlschluss.
Okay.
Das ist vielleicht, ihr kennt das aus dem Casino oder so irgendwas, wenn man denkt, okay, man setzt auf schwarz, rot etc., es muss doch jetzt dann nach 5-mal schwarz irgendwann rot kommen.
Ja.
Also Casino ist jetzt ein eigenes Thema, aber das kann durchaus auch sein, dass man das in der Medizin hat, dass man sagt, naja, wenn jetzt einmal 5 Buben auf die Welt gekommen sind, das wird jetzt einmal Zeit für das nächste Mädchen oder so. Naja, genau. Im Investieren ist das natürlich auch so ähnlich. Also wenn man sagt, okay, jetzt haben wir, keine Ahnung, 5 Verlusttage hintereinander, naja, jetzt könnte schon langsam der richtige Zeitpunkt sein, dass das Ding wieder steigt und man steigt dann vielleicht ein. Der Spielerfehlschluss beschreibt eben diesen Irrtum, dass man glaubt, dass irgendwelche früheren zufälligen Ereignisse die Wahrscheinlichkeit künftiger Ereignisse beeinflussen. Und in Wirklichkeit sind sie aber unabhängig. Also kann man komplett vergessen, wiederum Schritt zurück, Fakten anschauen.
Das heißt letztendlich auf die Fehler oder auf die Denkfehler zurück, es prägt uns sehr stark, was wir zuletzt gesehen haben, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist auch wieder ein typischer Denkfehler, den man macht, die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik, dass man sagt, ich habe jetzt da in der medizinischen Diagnose zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe halt jetzt da laufend Lungenembolien oder so irgendwas gehabt bei meinem Patienten und dann schaut man vielleicht, naja, könnte es wieder sowas in diese Richtung sein und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man vielleicht schon ein bisschen in die Richtung tendiert, wenn man das einfach öfter gehabt hat und es hat auch nicht immer was mit den Fakten zu tun. Also diese Verfügbarkeitsheuristik bedeutet, dass Menschen die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses eben so einschätzen, wie leicht Ihnen Beispiele dazu einfallen. Also wenn man das kürzlich halt im Kopf also abgespeichert hat, dann ist das eben wahrscheinlicher so. Da müssen wir auch aufpassen. So wie auffällige, kürzlich erlebte Fälle in der klinischen Einschätzung ein Problem sein können, kann das auch beim Investieren so sein. Wenn man zum Beispiel ganz oft in den Medien was gelesen hat zu Fällen, wo etwas gut funktioniert hat, so Erfolgsfälle, das kann natürlich die Wahrnehmung dann auch verfälschen. Also die Häufigkeit im Kopf ist eben nicht gleich die Häufigkeit in der Realität.
Ja, ich meine, das kennt man von sich selbst in verschiedenen Situationen, oder?
Ja, genau. Also mir ist das auch aufgefallen. Ja. Also wie ich mich vorbereitet habe zu unserem Podcast, habe ich eben diese ganzen Fehler gelesen und Beispiele dazu recherchiert und dann habe ich gedacht, boah, bei den meisten davon habe ich selber schon Erfahrungen gemacht.
Ja, weil ich meine, oder du versuchst, oder wir versuchen jetzt ja heute, das umzulegen von der Medizin auf Investieren, aber man kann es eigentlich auf jede Lebenssituation eigentlich, wo Entscheidungen getroffen werden müssen.
Genau.
Ja. Umlegen, ne?
So ist es. Und das ist im normalen Leben, passiert halt nicht viel und das funktioniert schon. Wo es ein Problem wird dann, also in der Medizin wird es möglicherweise ein Problem, wenn man sich vielleicht ein bisschen so aufs Glatteis begibt, was diese Fehler angeht. Und beim Investieren natürlich auch. Da geht es konkret um Geld, das man verliert, wenn man nicht genau hinschaut. Und wir als Wirtschaftler sozusagen sind halt große Fans davon, dass man plant. Dass man, wir haben schon ganz oft über unser Thema der strategischen Finanzplanung gesprochen. Ja, da gehen wir halt einen Schritt zurück, schauen uns wirklich konkret an, was sind die Fakten dahinter, und dann treffen wir unsere Entscheidungen. Also wir versuchen so gut wie möglich, und das ist auch der Grund, warum wir dieses Thema ein bisschen genauer betrachten heute, diese Denkfehler eben zu vermeiden.
Ja, und sie einfach zu kennen und vielleicht dann auch, wenn man über eine Entscheidung nachdenkt, sich das nochmal ins Gedächtnis rufen zu können und zu überlegen, okay, gibt es vielleicht andere Aspekte, die ich noch berücksichtigen muss oder bin ich da am richtigen Weg oder eben zum Beispiel jetzt das nächste Thema, oder? Natürlich, wer mag das nicht, oder? Egal auf was bezogen, dass man Recht hat, Recht behält.
Genau.
Und ich glaube, das ist ja auch ein Riesenthema, oder?
Oh, das ist ein Riesenthema. Ja. Das ist eines meiner Lieblingsthemen sozusagen. Das ist die sogenannte Bestätigungsverzerrung. Also, so nennt man diesen Denkfehler. Und das kennen wir alle. Also da geht es darum, im medizinischen Bereich, wenn ich zum Beispiel recherchiere, auch wissenschaftlich recherchiere, Artikel suche, und das betrifft die Investments und die Wirtschaft genauso, ich suche eher nach Belegen dafür, dass ich Recht habe. Ja. Also das ist automatisch. Ja, und man freut sich dann, genau, es war genau in die Richtung, die haben das auch bestätigt, etc. Dieser Effekt, also dieser Denkfehler, beschreibt eben die Tendenz, dass man die Infos, die man so sucht, und die Informationsquellen, die werden natürlich immer mannigfaltiger durch KI und Informationen im Internet etc., dass man die eben so auswählt, so interpretiert, dass die eigenen Überzeugungen und auch Hypothesen und so bestätigt werden. Und das ist natürlich relativ gefährlich.
Ja,
also das
ja,
kann natürlich, weil wenn man da links und rechts nicht so genau hinschaut und das vielleicht schon eine ganz andere Richtung eigentlich bestätigt, dass man möglicherweise nicht recht hat, dann würde man was übersehen. Also versuchen zu vermeiden, dass man so selektiv recherchiert und selektiv liest in die Richtung der eigenen Hypothesen.
Ja, aber warum fällt es denn so schwer, Fehler einzugestehen?
Das ist auch etwas, was bei Investments ganz oft vorkommt. Man nennt diesen Denkfehler die Sunk Cost Fallacy. Die beschreibt die Tendenz, dass man eher bei einer Entscheidung bleibt, wenn man schon viel investiert hat möglicherweise. Mhm. Das kann jetzt da bei den Investments eben wirklich Geld sein, das investiert ist, aber es kann auch Zeit sein, Energie sein, wo man zum Beispiel, keine Ahnung, auf bestimmte Technologien gesetzt hat, am Aktienmarkt etc. Dann ist es möglicherweise nicht so aufgegangen, ist möglicherweise gesunken alles und es hat nicht so funktioniert. Dann bleibt man aber trotzdem dabei, weil man sich halt das nicht eingestehen will sozusagen. Und wenn man halt schon drinnen ist und wenn man diese versunkenen Kosten, Sunk Costs, nicht unbedingt haben will. Und in Wirklichkeit vergisst man dann trotzdem auch wieder auf die Realität. Mhm. Ja, weil es kann sein, dass das eher noch in die andere Richtung geht, sozusagen, dass man dann immer noch mehr verliert, dass diese Kosten dann immer noch höher werden, als dass man dann die Entscheidung trifft, okay, gut, stopp, war nix, nächstes.
Ja, das ist so schwer. Also, ja, ich kann, ja. Das ist ja im Unternehmertum, beim Investieren, im Privaten, also egal bei was, oder?
Genau.
Das fällt wirklich richtig schwer. Das verstehe ich und kann ich nur bestätigen.
Genau.
Ja, genau. Warum wiegt ein Verlust schwerer als ein Gewinn?
Genau, das ist eh anschließend darauf genau das Richtige, das ist die Verlust- und Treueaversion. Ja. Generell ist es so, dass wir als Menschen Verluste emotional halt deutlich stärker spüren, als zum Beispiel gleich große Gewinne. Also ein Verlust schmerzt mehr, wenn man so will, als der Gewinn in gleicher Höhe uns freut. Das ist die Verlustaversion. Und bei der Reueaversion ist es so, dass wir Menschen halt Entscheidungen eher vermeiden, die Reue auslösen könnten, auch wenn diese Entscheidungen vielleicht rational gewesen wären. Also auch etwas, wo man wieder einen Schritt zurückgehen sollte und ein bisschen die Realität betrachten sollte.
So, und jetzt, ich glaube, das kennt man auch von sich selbst, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man hat vielleicht auch zwei Geldquellen, oder? Also fürs eine arbeitet man sehr hart, aber steht jeden Tag früh auf, ist sehr energieaufwendig. Ja? Und dann gibt es vielleicht irgendwie noch eine andere Geldquelle, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht, Kryptogewinn, Erbe, irgendwas, wo ich jetzt halt keine Energie reingelegt habe. Da gibt es ja, ne? mit dem einen gehe ich, glaube ich, anders um als mit dem anderen, oder?
Genau, oder wenn du was geschenkt kriegst oder so irgendwas in der Richtung im Vergleich zum hart erarbeiteten Monatslohn Richtung. Dass man, also wo in welche Richtung könnte dieser Fehler zum Beispiel gehen? Also der heißt auch ganz konkret Mental Accounting, also dass man sozusagen, genau, das kennst du aus deinem Beruf, dass man verschiedene Konten geistig ablegt, also mental ablegt sozusagen und sagt, okay, von dem vielleicht, das ich geschenkt bekommen hat oder wo ich vielleicht an der Börse schon gewonnen habe damit, dass man das leichter investiert oder vielleicht unvorsichtiger investiert etc., ist natürlich auch ein Fehler, der zu verhindern ist, weil grundsätzlich vollkommen wurscht, es gibt keine unterschiedlichen Konten, was das angeht, Geld ist Geld, wenn man so will, man hat eine Vermögenssituation, die wir in unseren Vermögensbilanzen und so ständig genau darstellen und wo das herkommt, ist ganz egal, es geht immer um das Gesamtvermögen, das sozusagen bei euch aufgebaut wird und was vorhanden ist, das heißt, diese Mental Accounts, die gibt es gar nicht, also auch wieder so ein bisschen etwas, wo uns ein bisschen ein Streich gespielt wird von unserem Kopf.
Ja, aber das kennt man, also ich finde wirklich, das ist so einleuchtend und letztendlich doch so unlogisch, weil letztendlich landet alles am selben Bankkonto wahrscheinlich. Ja.
Genau.
Jetzt, wenn man investiert und sich damit beschäftigt, schaut man immer, was machen andere, oder? Es wird immer abends viel, wenn sich Freunde treffen, die sich damit beschäftigen oder Kollegen oder so, darüber gesprochen, ja, wie machst du das? Ist das gescheit oder ist es auch ein Denkfehler?
Ist auch ein Denkfehler, wenn wir es im größeren Stil machen, dass man so mal die ganzen nicht nur den Freundeskreis hernimmt, weil vielleicht hat man Glück im Freundeskreis, dass da ein paar besonders Schlaue dabei sind, die in die richtige Richtung denken. Und ich sage mal, ein paar sind noch nicht so dramatisch wie die Herde, sage ich jetzt einmal, weil das ist jetzt konkret der Denkfehler, der sich Herdenverhalten nennt. Okay. Wenn es im großen Stil in den Medien geschrieben wird, keine Ahnung, es wird Bitcoin, das ist der Höchststand und das geht immer weiter oder so irgendwas in der Richtung. Oder das kann am Aktienmarkt auch so sein oder das kann am Goldmarkt, wie wir aktuell gerade sehen, auch ein Thema sein, wo man halt, wo das steigt und alle gehen rein, das befeuert noch dazu den Markt. Hat natürlich auch ein großes Risiko in sich, wenn man dieser Herde hinterher rennt. Dann kann es ganz schnell wieder in eine andere Richtung auch gehen. Also auch das Gleiche, nicht unbedingt rational, dieses Herdenverhalten. Also wir wollen halt keine Schafe sein, die unter anderem nachrennen, sondern sollten uns schon die eigene Meinung bilden und das muss für uns passen. Also die Herdenverhalten möglicherweise vermittelt uns schon Sicherheit und alles, das verstehe ich, kann aber natürlich, wie ich in den Beispielen vielleicht gesagt habe, auch zu kollektiven Fehlentscheidungen führen.
Okay. Ist es so, dass wir Erfolge in der Regel zu früh beenden und Misserfolge zu lange halten? Und kann man das irgendwie auch oft, wenn das so ist, kann man das auf die Medizin und aufs Investieren umlegen?
Ja, wenn wir darüber nachdenken, ist es wahrscheinlich auch so ein typischer Denkfehler. Also wenn man es jetzt von der Medizin her sieht, dass man vielleicht Therapien hat, die durchaus erfolgreich funktionieren und dass man vielleicht zu früh rausgeht, dass man sagt, okay, passt, das funktioniert, ich möchte es jetzt da so einfrieren und das Ergebnis sozusagen und das passt und ich bin zufrieden damit. Oder umgekehrt, dass man sagt, wir probieren halt zu lang vielleicht eine unwirksame Therapie, dass man sagt, okay, schauen wir noch, da kommt schon noch ein Erfolgserlebnis oder so aus einer Richtung. Und das kommt aber dann vielleicht nie. Also tendenziell kann es schon in verschiedenen Bereichen und auch beim Investieren so sein, dass man möglicherweise Gewinne zu früh realisiert, also dann verkauft und freut man sich über den Gewinn. Es wäre aber vielleicht noch eine ganze Weile gegangen, weil die Zahlen einfach in eine andere Richtung sprechen. Also auch hier wieder das Thema, die Rationalität sollte siegen. Also ein Schritt zurück. Genau.
So, und was ist jetzt konkret mit dem nächsten Denkfehler Fear of Missing Out?
Fear of Missing Out nennt man auch FOMO. Da kann man vielleicht aus der Medizin ein Beispiel bringen, wenn man ganz neue Therapien, ganz neue Medikamente hat und da tun alle schon irgendwie damit und die Medien schreiben drüber und man will jetzt unbedingt auch dabei sein, um sozusagen nichts zu verlieren, ja? Mhm. Also nicht den Anschluss zu verlieren oder glauben jetzt, man könnte irgendwas versäumen dabei. Bei Investitionen ist es so, da gibt's, wir haben vorher schon erwähnt, die in den Medien halt so Trends, die in der Zeitung steht dann halt, man muss unbedingt dabei sein beim Bitcoin oder beim Gold, wenn gerade die Höchststände dabei sind oder so. Höchststände zeigen dann schon, naja, dass es möglicherweise ein großer Fehler sein kann, weil wenn wir ganz oben sind, dann kann man irgendwie auch vielleicht einmal gerade am Höchststand dabei sein, wenn der Umkehrtrend passiert und das Ganze geht nach unten. Also nur weil halt wiederum die Herde in eine bestimmte Richtung rennt, wie wir vorher schon beim Herdeneffekt gesagt haben, ist es nicht unbedingt gescheit rational, dass man das auch tut. Also wiederum, rationale Entscheidungen brauchen ein bisschen Distanz, man braucht keine Angst zu haben, dass man etwas verpasst. Also keine Fear of Missing Out.
Und jetzt gibt es ja auch noch, du hast mir vorher davon erzählt, den sogenannten Home Bias. Also heißt doch, oder? Dass man konkret eher bei dem bleibt, was man kennt. Und warum ist das so und warum ist es gerade beim Investieren nicht so die beste Wahl?
Das ist vielleicht gerade in Österreich ein Thema. Wir haben in Österreich halt nicht so einen richtig starken Aktienmarkt. Also da wäre es so, ich kann mich erinnern, dass ich auf der Universität und so habe ich hauptsächlich halt österreichische Unternehmen mir auch angeschaut oder mir war der ATX durchaus sehr sympathisch. Ja, und wenn man das aber über die längere Zeit anschaut, naja, hat man vielleicht möglicherweise gar nicht so gute Möglichkeiten am Home Market. Ja. Okay. Also dieser Home Bias, der beschreibt die Tendenz, dass man gerade bei Investments überproportional stark vielleicht in das eigene Land investiert, in die Region, die einem besonders sympathisch ist oder wo man herkommt, oder halt in vertraute Unternehmen. Keine Ahnung, wo die Familie gearbeitet hat oder wo man vielleicht selber Erfahrungen gemacht hat oder Unternehmen, das für das eigene Land vielleicht eine wichtige Rolle spielt. Ganz im Gegenteil, also gerade beim Investieren ist eine breite Diversifikation wichtig. Also eine breite Diversifikation schaffen wir in Österreich natürlich kaum. Also da ist schon der Weltmarkt, den man heranziehen sollte. Und aus dem Grund, ja, ein bisschen gefährlich, der Home Bias.
Ja, macht Sinn. Okay, und wie erklären wir uns selbst jetzt unsere Erfolge und Misserfolge und was hat das mit den Denkfehlern zu tun?
Da nennt man, diesen Denkfehler nennt man Self-Attribution Bias. Da schreibt man sich die Erfolge selber zu, also mir gelingt etwas besonders gut in der Behandlung von Patienten oder beim Investieren am Markt. Ja, das ist meine Fähigkeit, weil ich so toll bin und alles am besten kann und weiß. Bei Misserfolgen ist es dann vielleicht eher so, naja, das war halt ein Pech sozusagen und das war bei den Patienten halt so, kommt normalerweise nicht vor, weil ich bin eh so super. Oder beim Investieren, ja, das war halt gerade eine ungünstige Phase am Markt, weil Donald Trump gerade den nächsten Wahnsinn aufgeführt hat oder so. Das ist eben dieser Self-Attribution Bias, dass man eben selber die Erfolge sich sehr gerne selber zuschreibt und umgekehrt die Misserfolge eher weniger. Ja, ehrlich sein, selber reflektieren.
Und das führt uns, glaube ich, auch zum nächsten, oder? Dass wir manchmal vielleicht nur die Erfolgsgeschichten sehen, aber nicht die Misserfolge.
Genau das. Also der sogenannte Survivorship Bias ist das, wo man halt hauptsächlich und wiederum in den Medien und so weiter die Erfolgsgeschichten sieht. Also das, wenn man in der Medizin schaut, das sagt man, okay, erfolgreiche OPs und so weiter, die kommen vielleicht irgendwo in die Diskussion und das kommt in die Medien und das sieht man etc., aber dass man vielleicht die nicht operierten oder die weniger erfolgreichen einfach nicht so betrachtet. Und das ist beim Investieren ein ganz großes Thema. Man sieht halt die super erfolgreichen Unternehmen, die dauernd in den Medien sind und die es geschafft haben, die Teslas und Apples und was weiß ich was alles. Aber diese unfassbar große Anzahl an gescheiterten Unternehmen, die schaffen es natürlich nicht in den Medien und das interessiert in Wirklichkeit auch keinen. Die fallen unter den Tisch. Und das ist eben genau der Kern von diesem Survivorship Bias. Der beschreibt eben die Tendenz, dass man sich nicht unbedingt nur auf die überlebenden oder erfolgreichen Beispiele konzentrieren soll und die Verlierer und Gescheiterten außen vor lässt, sondern die haben auch eine wichtige Rolle. Und ohne diese unsichtbaren Verlierer zu berücksichtigen, hat man halt ein ganz verzerrtes Bild. So wie bei allen von diesen Denkfehlern, wir wollen halt irgendwo verhindern, dass wir so ein verzerrtes Bild haben und uns eher auf das Rationale berufen.
So, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Informationen? Im Sinne von, wir wissen, dass wir einige Denkfehler haben und uns davon verschiedenen Dingen leiten lassen, aber was können wir jetzt konkret vor allem in Bezug auf Investieren und unserer privaten Finanzplanung hier tun?
Genau, also private Finanzplanung, strategische Finanzplanung, das ist ja unser oder mein Kernthema. Das ist es eben genau. Also ich muss eben mir bewusst sein über diese Denkfehler und deshalb haben wir heute ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht könnte man selber auch reflektieren, wie geht es mir selber damit? Gibt es vielleicht den einen oder anderen Denkfehler, wo ich selber schon in die Falle gegangen bin? Das heißt, wir sollten bewusst uns das klar machen oder schauen, dass wir halt wirklich rational überlegen. Wenn man diese kognitiven Verzerrungen kennt, kann man eben gegensteuern. Das kann man in der Medizin machen, da kann man Checklisten machen, Leitlinien machen, einen Goldstandard kreieren etc. Das ist gut, aber das gilt sicher auch für Investments. Schauen, dass man sich breit aufstellt, dass man gut diversifiziert, dass man da auch klare Regeln befolgt und insbesondere, dass man einen guten strategischen Plan hat. Und das ist der Kern von unserer Dienstleistung, dabei helfen wir unseren Kunden.
Ja, und was mir jetzt gerade noch so kommt, eben wenn man jetzt überleitet von der betriebswirtschaftlichen oder von der betrieblichen Sicht auf die private Sicht, in der betrieblichen Sicht gibt es ganz klare Standards. Wir haben die Buchhaltung, wir haben den Jahresabschluss, wie was zu erfolgen hat, ja, weil es einfach gesetzlich so vorgegeben ist. Auf der privaten Seite, sage ich jetzt mal, gibt es diesen strukturierten Standard eben nicht. Und wir sind aber, glaube ich, beide der Meinung, dass das da genauso notwendig ist. Und möglicherweise auch viele dieser Denkfehler damit behoben werden können, weil wenn man es schwarz auf weiß sieht, bei einer Vermögensbilanz soll haben, dann ist es doch was anderes, als wenn man sich auf seine Erfahrungen und eben diese ganzen Denkfehler, die wir gerade besprochen haben und analysiert haben, damit berücksichtigt.
Voll, genau das. Also wirklich, wir schauen halt wirklich, dass wir betriebswirtschaftliche Fakten hernehmen. Das ist einmal die wichtigste Basis. Wir bewerten alles, wir schauen, dass wir eine Struktur hineinbringen, wir schauen uns an, wie ist die Liquidität und so weiter. Also in der Schnittstelle raus aus dem Unternehmen, rein in die private Welt. Und wenn ich das ganz klar habe und strukturiert habe, dann mache ich schon mal viel weniger Fehler. Dann kann ich ganz genau sagen, okay, in dem Bereich fehlt vielleicht was, ich habe eine Pensionslücke oder was auch immer und man schaut hin, was muss ich tun, damit das gedeckt wird. Und es gibt halt auch in der Betriebswirtschaft so einen Goldstandard. Es gibt Dinge, die ausgezeichnet funktionieren. Da muss ich eben keinen Denkfehler machen, zu gierig sein, Angst zu haben, dass ich bei irgendeinem Trend nicht dabei bin etc. Manche Dinge funktionieren, bringen Rendite, ich kann das Risiko im Zaum halten sozusagen und kriege einfach summa summarum das beste Ergebnis. Und das sollte das Ziel von uns allen sein.
das war ein sehr schöner Abschluss. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen, dann zu dem nächsten Schritt, oder? Was das heißt, was die Schritte sind, die man gehen sollte oder die man sich unbedingt anschauen sollte, damit man da ein klares Bild eben hat und ein rationales Bild eben hat. Aber ich glaube, für heute reicht's. Und ja, danke Wolfgang für die Einblicke. Das war sehr, sehr spannend, vor allem, ja, weil man es auf alles irgendwie beziehen kann, nicht nur aufs Investieren. Wir haben eben versucht, du hast immer wieder medizinische Beispiele genannt, weil ich glaube, es hilft, wenn man auch immer wieder aus anderen Lebensbereichen sich eben überlegt, wie sieht es da aus und eben nicht nur über Investieren oder so eben spricht. Ja. Also in diesem Sinne, danke dir für deine Einblicke nochmal und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch. Schönen Tag. Bis dann.
Ciao.